Willkommen zurück. Heute ist der 31. Oktober. Ja, was soll denn an so einem Tag Besonderes sein? Denn ist es denn kein Tag wie jeder andere? Weil ich heute aber etwas aufspreche auf meinem Podcast, muss doch an diesem 31. Oktober was Besonderes sein. Und das ist es tatsächlich, denn der 31. Oktober ist seit über 500 Jahren der Tag der Reformation. Und als Hauptstadt der Reformation gilt Wittenberg. Deshalb jetzt eine Stadtführung durch Wittenberg. Wie wird Wittenberg bezeichnet? Ruhmreiche Stadt Gottes, Sitz und Burg der wahren katholischen Lehre, Hauptstadt des sächsischen Kurfürstentums mit der berühmtesten Universität Europas und der bei weitem heiligste Ort des letzten Jahrtausends. So heißt eine Überschrift über einer Wittenberger Stadtansicht von 1560. Es ist ein kolorierter Holzschnitt Lukas Cranachs des Jüngeren. Also Wittenberg war eine selbstbewusste und bedeutende Stadt. Es war der Kurfürst Friedrich der Weise, der 1508 den Erfurter Augustinermönch Martin Luther im Alter von 25 Jahren an die Universität berief, zunächst für das Fach Philosophie und nach dessen Promotion 1512 als Professor für Bibelauslegung. 10 Jahre nach Luther kam Philipp Melanchthon nach Wittenberg. Er war 21 Jahre alt und er war Professor für Griechisch. Zusammen mit Bugenhagen, seit 1523 der erste evangelische Pfarrer in Wittenberg, stehen die drei für die Umwälzung, die von dieser Stadt ausging und die man Reformation nennt. Nach Wittenberg werden noch Eisleben und Mansfeld als Lutherstadt genannt. Wittenberg wurde von der UNESCO in die Liste des Weltkulturerbes aufgenommen. In der Schlosskirche sind Luther und Melanchthon beigesetzt. Das preußische Herrscherhaus ließ die Kirche zu einer Reformationsgedächtniskirche umgestalten. Nach dem Kölner Dom und dem Brandenburger Tor wählten die Deutschen 2006 die Schlosskirche in Wittenberg zu einem ihrer Lieblingsorte. Die Stadtkirche in Wittenberg war Luthers und Melanchthons regelmäßige Predigtstätte. Hier wurde das Abendmahl zuerst in deutscher Sprache und in beiderlei Gestalt gefeiert, also es wurde Brot und Wein ausgegeben. Nicht weit voneinander entfernt stehen das Lutherhaus, das Melanchthonhaus, das Bugenhagenhaus, das Cranachhaus und die Cranachhöfe. Luther wird als Schöpfer der deutschen Sprache gesehen und Melanchthon als Schulmeister der Deutschen. Durch sie hat in Wittenberg die Reformation als weltgeschichtlicher Epocheneinschnitt ihren Ausgang genommen. Von Wittenberg aus wurde Weltgeschichte gemacht. Ein Beispiel. In der chinesischen Stadt Canton gibt es eine Straße, die heißt so: Gerecht aus Glauben Straße. Man glaubt es kaum. Die Chinesen sagen aber lieber Martin-Luther-Straße dazu. Das bedeutet, dass das, was Martin Luther entdeckt hat, weltgeschichtliche DNA geworden ist, nämlich, dass der Mensch nicht auf die eigene Gerechtigkeit angewiesen ist, sondern sich auf Gottes Gerechtigkeit verlassen kann. Der 31. Oktober 1517 gilt als Urdatum der Reformation. An diesem Tag hat Martin Luther 95 Thesen zum Ablass und zur Buße an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg angebracht. Er übersandte sie auch an Erzbischof Albrecht von Magdeburg und an den Brandenburger Bischof Hieronymus Schulz, der Luthers kirchlicher Vorgesetzter war. Er war es, der seit 1515 den Ablasshandel betrieb und dafür den besten Ablasshändler Johann Tetzel engagiert hatte. Offiziell sollten die Geldzahlungen für den Ablass der Fertigstellung des Petersdoms in Rom dienen. In Wahrheit aber brauchte Bischof Albrecht das Geld aus dem Ablass, um die päpstliche Sondererlaubnis zu bezahlen, mit deren Hilfe er außer dem Bischofsstuhl von Magdeburg auch noch denjenigen von Mainz bestiegen hatte. Luther wollte aber nicht dieses Geschäftsgebaren kritisieren. Im Eigentlichen, sein Thema war die Buße als Kern des christlichen Lebens. Kein Wunder, dass der Erzbischof die Thesen von Luther wegen des Verdachts der Ketzerei nach Rom weiterleitete. So wurde die Chance vertan, Luthers Anstoß zu einer inneren Reform der katholischen Kirche zu nutzen. Stattdessen folgte eine Kirchenspaltung. Und klar, es ist unbestritten, dass Martin Luther keine neue Kirche gründen wollte, sondern die bestehende katholische zu ihren Wurzeln und ihrem Auftrag zurückführen. Sie also wieder in Form bringen, reformieren. Die Grunderkenntnis Martin Luthers, dass der Mensch aus Glaube gerecht wird, muss früh angesetzt werden. Schon in der Auslegung der Psalmen 1514 lassen sich Spuren der theologischen Neuausrichtung entdecken, was gemeinhin als Luthers Rechtfertigungslehre bezeichnet wird. Wittenberg ist der Ort einer grandiosen Entdeckung, nämlich die des gnädigen Gottes. 1522 schrieb Luther an den Rand der Bibelübersetzung: Merke, dies ist das Hauptstück und die Mitte der Epistel und der ganzen Schrift. Dabei war für Luther der Römerbrief entscheidend. So klingt die reformatorische Erkenntnis auch heute noch. Niemand muss sich einen gnädigen und barmherzigen Gott verdienen, weil Gott immer schon gnädig und barmherzig ist. Niemand muss sich einen Lebenssinn erarbeiten, es gilt, ihn im Glauben zu finden. Niemand muss Gott gütig stimmen, sondern Gott bestimmt uns durch seine Güte. Gott erweist sich als gnädig, deshalb brauchen wir ihm nichts zu beweisen. Wer das glaubt, ist gerettet. Um das zu leben, braucht es keine kirchliche Hierarchie, keine Institution, keine Instanz, die zwischen Gott und dem Menschen vermittelt, also keine Priester. Das ist radikal, an die Wurzel gehend, also quasi eine Wurzelbehandlung einer Kirche, die den Leuten sagte, sie könnten sich mittels Geldes die Gnade Gottes verdienen und sich freikaufen für die Ewigkeit oder einen Teil der Ewigkeit. Es wurde eine Kirche gedacht, die ohne Standesunterschiede auskommt, weil jeder Getaufte zum Glaubenszeugnis in Wort und Tat berufen ist. Diese Erkenntnis brachte einen Wind der Freiheit in die festgefügte mittelalterliche Welt. Die Sorgen einer ganzen Weltsicht fielen in sich zusammen. Die Welt wurde frei von den Albträumen der Sorge, frei für die Liebe zu Gott, frei für den Dienst am Nächsten, und so änderte auch Luther seinen Namen. Ursprünglich hieß er nämlich Luder und änderte ihn dann in Luther, damit sich in ihm das Neue, die neue Erkenntnis widerspiegelt, nämlich die Freiheit, griechisch Eleutheria, also wurde aus Luder Luther aufgrund der griechischen Übersetzung für Freiheit, Eleutheria Luther. Geradezu programmatisch für den Freiheitsbegriff der Reformation ist der Satz aus Luthers Traktat von der Freiheit eines Christenmenschen. Zitat: Ein Christenmensch ist ein freier Herr aller Dinge und niemand untertan. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Zitat Ende. Luther wollte sich schon 1520 bei dem christlichen Adel deutscher Nation Gehör verschaffen. Er schrieb in seiner Vorrede, Zitat, die Zeit des Schweigens ist vergangen und die Zeit zu reden ist gekommen, wie der Prediger sagt. Ich habe einige Stücke zusammengetragen, welche die Besserung des christlichen Standes betreffen, um sie dem christlichen Adel der deutschen Nation vorzulegen. Vielleicht will Gott doch durch den Laienstand seiner Kirche helfen, denn der geistliche Stand, dem es viel mehr zukommt, ist ganz abtrünnig geworden. Zitat Ende. Luther war weder siegessicher noch übertrieben selbstbewusst. Ihn nagten zeitlebens Selbstzweifel und Nierensteine. Gegenüber Juden, dem Papst als Antichrist und den Bauern als mörderische und räuberische Rotten konnte er leider geradezu ausfällig werden. Doch wich er nicht zurück, auch nicht vor der Reichsacht, denn sein Gewissen sah er gebunden an die Aussagen der Heiligen Schrift. Das gipfelte in seinem Ausspruch: auf dem Reichstag zu Worms 1521: Hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir, Amen. Doch eine Schwäche darf nicht übersehen werden. Mit der Freiheit war es im Konkreten dann schnell vorbei. Denn die neue Kirche, die Reformierte, war keine freie Institution. Der reformatorische Aufbruch in Deutschland brachte keine von den staatlichen Autoritäten unabhängige Kirche hervor. Es entstand das sogenannte landeskirchliche Kirchenregiment mit seinem Grundsatz Cuius regio, eius religio, wem das Land gehört, der bestimmt die Religion. Der Landesherr bestimmt also, was die Leute zu glauben haben. Diese Entscheidung zur Kooperation mit den politischen Autoritäten endete dann nach dem Ersten Weltkrieg 1918. Die evangelische Kirche muss sich kritisch fragen lassen, ob ihr Freiheitsbegriff nicht die Gefahr der Beliebigkeit, der Formlosigkeit und der Verachtung der Tradition in sich trägt. Hinzu kommt ihr gespaltenes Verhältnis zu allem Sakralen. Die Reformation ist auch als Bildungsinitiative zu verstehen. Für sie steht wie kein anderer Philipp Melanchthon. Er war aus dem badischen Bretten und hieß ursprünglich Schwarzerd. Ins Griechische übersetzt wurde aus Schwarzerd dann Melanchthon. Griechisch schwarz heißt Melan und Ton ist die Erde. Melanchthon also wird der Präzeptor Germaniae, der Lehrer Deutschlands. Für ihn war die Reformation eine Bildungsbewegung. Als 24-Jähriger legte er in den Loci Communes eine erste evangelische Dogmatik vor. Sie wurde ein literarischer Erfolg. Melanchthons Bildungskonzept kann als modern beschrieben werden in drei Punkten. Erstens, ihm war Ganzheitlichkeit wichtig. Religiöse Bildung war ihm ebenso wichtig wie praktische Lebensführung. Seine Lektüre-Empfehlungen reichen von den großen antiken Philosophen über theologische Kommentare bis hin zu den lateinischen Klassikern der Rhetorik, von Einführungen in die Astronomie über Musikhandbücher bis zur Dichtung und zur literarischen Verarbeitung der griechischen Mythenstoffe. Melanchthon wollte den umfassend gebildeten Menschen. Seine Parole: Wähle dir vom Besten das Beste aus, und zwar, was zur Kenntnis der Natur und zur Bildung des Charakters beiträgt. Zitat Ende. Zweitens. Melanchthon war die Mündigkeit wichtig und damit die Fähigkeit zum eigenständigen Urteil. Das reicht bis in den Kern des christlichen Glaubens hinein. Mündigkeit ist nichts anderes als ein Ausdruck für die Freiheit des Glaubens. Dafür war es wichtig, dass der Mensch lesen und schreiben konnte, auch die Bibel, um so seinen eigenen Glauben mündig entwickeln zu können. Und drittens war Melanchthon die Bildungsgerechtigkeit wichtig. Er wollte die beste Bildung für alle. Er war überzeugt, dass allen Kindern möglichst früh der Zugang zu guter Bildung eröffnet werden soll. Mädchen und Jungen sollten in gleicher Weise an ihr teilhaben können. Der Glaube sucht bekanntlich nach Bildern und er braucht sie auch. Deshalb gilt es, die Reformation auch in ihrer Beziehung zu Kunst und Kultur zu sehen. Glaube hat es immer auch mit Kultur und Kunst zu tun. Das ist in den Anfängen der Reformation grundgelegt. Kulturgründend, respektive sprachprägend, gilt die Übersetzung der Bibel durch Martin Luther. Friedrich Gottlieb Klopstock meinte dazu, Zitat, unter keinem Volk hat ein Mann so viel an seiner Sprache gebildet. Zitat Ende. 1975 wurde eine Revision der Lutherbibel abgeschlossen. Sie wurde aber bald darauf wieder zurückgenommen. Zwei Beispiele daraus. Man ersetzte den Scheffel, unter den man sein Licht nicht stellen soll, durch einen Eimer. Das gefiel nicht und deshalb wurde diese Überarbeitung auch als Eimertestament bezeichnet. Und dass sie in den Wortlaut der Weihnachtsgeschichte eingriff, versetzte ihr dann doch den Todesstoß. Die Revision von 1984 war dann behutsamer. Als Liederdichter genannt werden muss natürlich Martin Luther und gleich nach ihm Paul Gerhardt, Der Pfarrer war in Gräfenhainichen unweit von Wittenberg. Und selbstverständlich Johann Sebastian Bach, von dem der musikalische Impuls des Protestantismus ausging. Man nannte ihn deshalb auch den fünften Evangelisten. Das Singen wurde immer als besonderes Merkmal evangelischer Gemeinden gesehen. Die reformatorische Kunst wurde von Lukas Cranach geprägt, der in regem Austausch stand mit seinem Theologenfreund Martin Luther, der in den Ateliers von Cranach in Wittenberg ein- und ausging. Ein weiterer wichtiger Impuls der Reformation war die aus ihr entstandene Diakonie, sprich, der Glaube muss sich in der Liebe zum Nächsten bewähren. Eine erste Aktion startete in der sächsischen Stadt Leisnig an der Freiberger Mulde. Mit zwei fünftägigen Besuchen 1522 und 23 beteiligte sich Luther an der Vorbereitung der dortigen Ordnung des gemeinen Kastens. Das reformatorische Sozialethos begründete Luther mit dem Satz aus seiner Vorrede zur Leisniger Kastenordnung: Nun ist kein größerer Gottesdienst, denn christliche Liebe. Zitat Ende. Der große Mann reformatorischer Diakonie war Johann Hinrich Wiechern. Er begründete die innere Mission 1884, wo? In Wittenberg. Er gründete in Hamburg dann das Raue Haus und in Berlin das evangelische Johannesstift. Damit erneuerte Wiechern die Einsicht in den unlösbaren Zusammenhang von christlichem Glauben und Nächstenliebe. So wurde er zum Begründer der modernen Diakonie. Ein Jahrhundert lang war sie geprägt durch den Einsatz von Diakonissen. Und eine Patentante von mir war eine von diesen Diakonissen. Es war Hedwig Koch. Zur Wirkungsgeschichte der Reformation gehört auch ihre Einflussnahme auf das Berufsethos. Der Beruf galt fortan als Ausdruck christlicher Existenz. Die neue Vorstellung von dem Beruf war nicht mehr auf den geistlichen Stand beschränkt. Jeder Mensch war an seinem Ort und in seinem Stand dazu beauftragt, dem Ruf der Nächstenliebe zu folgen. Deshalb gilt der weltliche Beruf als der vornehmste Bewährungsraum des Glaubens. Die Überzeugung, dass die Kirche eine Gemeinschaft von Gleichen ist, hatte Auswirkungen auf die Entwicklung des politischen Gemeinwesens. Der Gedanke der geistlichen Gleichheit vor Gott wurde zu einer entscheidenden Triebkraft auf dem Weg zur Demokratie, gerade in den reformierten Staaten wie den Niederlanden und der Schweiz, aber auch in Großbritannien und den USA. Die Universität in Wittenberg konnte ihre Bedeutung nicht beibehalten. Sie verlor ihren Rang an die neu gegründete Preußische Reformuniversität in Halle 1694. Sie wurde nach dem Wiener Kongress 1814-15 aufgehoben und 1817 mit der Universität Halle vereinigt. Die Stadt Wittenberg bekam in den letzten Jahren der DDR eine neue Bedeutung. Hier erblühten in der Reformation zu verortende Anstöße für eigenständige politische Verantwortung, die von den christlichen Gemeinden ausgingen. Hier wurden Leitlinien christlicher Umweltverantwortung formuliert. Hier schmiedete Stefan Nau beim Wittenberger Kirchentag 1983 im überfüllten Lutherhof ein Schwert zu einer Pflugschar um. Aus diesen Friedensgruppen der frühen 80er Jahre entwickelten sich im Lauf des Jahrzehnts die Bürgerrechtsbewegungen, denen ein entscheidender Anteil an der friedlichen Revolution von 1989 zukam. So erinnert Wittenberg auch an die christlichen, im Besonderen die protestantischen Wurzeln der friedlichen Revolution. Wie geht es weiter mit der Reformation bzw. der reformierten Kirche? Gerade heute gilt es, den Grundsatz der Kirche der Reformation zu bedenken. Ecclesia reformata, semper reformanda. Die reformierte Kirche muss sich ständig wieder reformieren. Dies beinhaltet eine ehrliche, wahrhaftige und selbstkritische Reflexion ihrer Existenzform und ihrer Verkündigungsqualität. Um letztere ist es leider nicht gut bestellt. Zu sehr hat sich die Kirche vom Kern der Reformation wegentwickelt, dass nämlich eine gute christliche Theologie immer eine Theologie des Kreuzes ist. Das heißt heute, dass evangelische Kirche bereit sein muss, ihr Wort und ihre Worte an die Welt zu schärfen. Sie soll dazu mahnen, über den vermeintlichen Triumphen der Moderne deren Opfer nicht zu vergessen. Denn die Kehrseite des Siegeszuges von Wissenschaft und Technik liegt in der Vervielfachung der Opfer technologisch gesteigerter Gewalt. Sie muss den gestiegenen Gegensatz von Reich und Arm im Blick behalten, genauso wie die Tatsache, dass der wissenschaftliche Fortschritt auf Kosten der Umwelt und der folgenden Generationen geht. Die Freiheit des Christenmenschen betonen bedeutet zugleich, die Verkehrungen der menschlichen Existenz zu sehen. Martin Luther hat von der täglichen Umkehr gesprochen, als einer Hinkehr zu Gott. Diese jedem anbefohlene Übung gilt es neu zu beleben. Und auch sein Verständnis des Menschen als einer, der dazu neigt, sich nur um sich selber zu drehen. Zugleich ist festzustellen, dass die drei Grundgestalten, die die Christenheit im Lauf ihrer Geschichte angenommen hat, in einer globalisierten Welt näher zusammenrücken. Erstens die Orthodoxie mit ihrem gefeierten Glauben, ihres Zusammenhangs von Gott und Mensch in der Liturgie und ihrer bruchlosen Anknüpfung an die Sprache der Kirchenväter. Zweitens der Katholizismus, zentriert auf den Bischof von Rom als Oberhaupt und von ihm her hierarchisch geordnet, mit seiner Wahrung und Erneuerung der Einheit. Und drittens die reformatorischen Kirchen mit ihren vierfachen Soli, Solus Christus, Sola Fide, Sola Gratia, Sola Scriptura, allein Christus, allein der Glaube, allein die Gnade, allein die Heilige Schrift, ihrer Gnade als alleinige Quelle menschlicher Anerkennung vor Gott und den Glauben als die einzige Weise, vor Gott zu treten. 2017 feierte die Reformation ihr 500-jähriges Bestehen. Dabei kam Wittenberg selbstverständlich als Reformationshauptstadt eine zentrale Bedeutung zu. Also, ihr seht, der 31. Oktober ist doch ein wichtiger Tag. Und gerade die Kirchen der Reformation sollten doch an diesem Tag eigentlich einen Gottesdienst feiern, egal auf welchem Wochentag der 31. Oktober auch immer liegen mag. Aber leider, leider, leider ist es darum ganz schlecht bestellt. Das Feiern der Reformation wäre auch mal wieder eine neue Aufgabe der Kirche, die sich der Reformation verdankt. So viel für heute. Morgen geht's weiter mit einem Thema, das dann auch in das Eigenleben der evangelischen Kirche hineinreicht, nämlich in einen modernen oder in den modernen Kirchenkampf der evangelischen Kirche im Dritten Reich und dazu eben dann auch einen Anlauf. Na, ihr werdet's ja hören. Bis dahin, bleibt behütet.